İşleme Türkiye'si. İmşilerin Ankara Büyükürsün Zi.
Kemal Çelik.
Und Murat Gökmen. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Bahn um 15.270 kHz. Und unsere Abendsendung im 31-Meter-Bahn um 5.945 kHz. In unserer Einschulungssendung bringen wir nach der Nacht- und der Pressshow die Senderin Tagesordnung Energie, weil, so wie es war einmal. Danach hören Sie Musik.
Nachrichten.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat gesagt, er erwarte nicht, dass der völkermörderische israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sich an das Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs hält. Doch unter Beachtung dessen, dass damit die israelgegnerischen Länder einen Kampf der Würde gewonnen haben, sei das Urteil von Bedeutung. Erdoğan traf sich am Wochenende in Gaziantep mit den Jugendlichen. Die Frage eines Studenten, wie er den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanyahu bewertete, beantwortete Erdoğan wie folgt. Das Gericht hat ein sehr zutreffendes Urteil gebildet. Doch Netanyahu hat sich auch an die vorher gebildeten Urteile niemals gehalten. Wenn er sich daran hält oder nicht, ist dieses Urteil unter Beachtung dessen von Bedeutung, dass damit die israelgegnerischen Länder einen Kampf der Würde gewonnen haben. Es war sehr wichtig. Die Welt erlebe einen sehr andersartigen Prozess, sagte Erdoğan und fügte Folgendes hinzu. Nun, in den USA hat Donald Trump die Wahlen gewonnen. Wie wird die US-Führung unter Trump sein? Also das alles werden wir zusammen sehen. Mit all diesen Entwicklungen zusammen entwickelt sich die Welt in eine ganz andere Richtung. Aus diesem Grund sind die vorliegenden 2-3 Monate sehr wichtig. Unterdessen verwies ein anderer Student in Anlehnung an das neu erschienene Buch der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Titel Freiheit an die Kapitel bezüglich Erdoğan und fragte den Staatspräsidenten, auf was er seinen Erfolg bei den diplomatischen Beziehungen stützt, sagte Erdoğan daraufhin, dass die Ausdrucksweise gegenüber ausländischen Staats- und Regierungschefs wichtig ist und fügte Folgendes hinzu. Neben der Ausdrucksweise ist es wichtig, den Dialog mit ihnen aufrechtzuerhalten. Wir bezeichnen dies als diplomatische Attacken. Merkel hatte einen bedeutenden Platz in der deutschen Politik. Nachdem Merkel gegangen ist, ging die Politik in Deutschland zu Ende. Es ist sehr interessant. Ein Staatsmann, den ich mag, ist Gerhard Schröder. Der Respekt von Schröder gegen uns war sehr anders. In der Tat war er ein guter Staatsmann. Wir sind mit ihm immer noch in Dialog. Er kommt sogar ab und an nach Türkei. In der deutschen Politik hat Schröder einen ganz besonderen Platz.
Der intensive diplomatische Verkehr von Außenminister Hakan Fidan geht weiter. Hakan Fidan besprach die Entwicklungen in Syrien telefonisch mit dem tschechischen Außenminister Jan Lipavsky, dem pakistanischen Außenminister Mohammad Ishakdar, der lettischen Außenministerin Baiba Braze und seinem britischen Amtskollegen Lamy. In seinem Telefongespräch mit dem tschechischen Außenminister Lipavsky erörterte Fidan die jüngsten Entwicklungen in Syrien und betonte die Notwendigkeit, Stabilität und Frieden im Rahmen der territorialen Integrität und politischen Einheit Syriens herzustellen. In dem Telefongespräch von Minister Fidan mit seinem pakistanischen Amtskollegen wurde die Bedeutung der Fortsetzung des Kampfes gegen Terrororganisationen für ein stabiles und prosperierendes Syrien hervorgehoben. Beim Telefonat mit der lettischen Außenministerin Baiba Braze wurden die Entwicklungen in Syrien und ihre möglichen regionalen Auswirkungen erörtert. Im Telefongespräch zwischen Fidan und seinem britischen Amtskollegen Lamy wurden die jüngsten Entwicklungen in Syrien bewertet und die Schritte erörtert, mit denen verhindert werden soll, dass die Situation in diesem Land negative Folgen auf globaler und regionaler Ebene hat.
Außenminister Hakan Fidan hat gesagt, eine Erweiterung der PKK kann in keiner Weise als legitime Partei in Syrien betrachtet werden. Sie kann keine Partei sein, die als Gesprächspartner in Syrien in Frage kommt. Hakan Fidan sprach auf der Pressekonferenz über die Entwicklungen in Syrien auf dem Doha-Forum 2024, das in Doha, der Hauptstadt von Katar, organisiert wurde. Fidan erklärte, dass Syrien mit dem Sturz des Regimes von Bashar al-Assad gestern Morgen eine neue Etappe erreicht habe und sagte, das syrische Volk wird die Zukunft seines Landes neu gestalten. Türkei misst der nationalen Einheit, der Stabilität, der Souveränität und der territorialen Integrität Syriens große Bedeutung bei und sorgt sich auch um das Wohlergehen des syrischen Volkes. In diesem Sinne können Millionen von Syrern, die ihr Land verlassen müssen, nun in ihr Land zurückkehren. Weiter sagte Fidan, dass die neue Verwaltung in geordneter Weise eingerichtet werden sollte, dass der Grundsatz der Inklusion niemals in Frage gestellt werden dürfe und dass es an der Zeit sei, das Land zu vereinen und wieder aufzubauen. Auf die Frage nach der Einbeziehung aller Parteien in Syrien, die in den Prozess und den Kontakten Türkis in dieser Frage antwortete Fidan, dass es sehr legitime kurdische Parteien im Norden Syriens gäbe und dass sie längst Teil der Oppositionskräfte geworden seien. Ein PKK-Ableger kann jedoch in keiner Weise als legitime Partei in Syrien betrachtet werden. Sie kann keine Partei sein, über die wir bei den Gesprächen in Syrien sprechen werden.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Gestern gab die israelische Armee bekannt, dass sie Truppen auf die Golanhöhen und in die Pufferzone zwischen Israel und Syrien entsandt hat, die sie nach dem Sturz des 61-jährigen batistischen Regimes in Syrien besetzt hatte. Die Arabische Liga hingegen verurteilte die israelischen Versuche, die Entwicklungen in Syrien auszunutzen, um Gebiete auf den Golanhöhen zu besetzen. In einer schriftlichen Erklärung bezeichnete die Liga die Entwicklungen in Syrien als einen der wichtigsten Momente der modernen Geschichte. Wir verurteilen die unrechtmäßige Besetzung zusätzlicher Gebiete auf dem Golan durch Israel, indem es die Entwicklungen in Syrien ausnutzt und das 1974 mit Syrien unterzeichnete Trennungsabkommen aufhebt, heißt es in der Erklärung, die die raschen Entwicklungen in Syrien mit großem Interesse verfolgt. In Syrien verschärften sich am 27. November die Zusammenstöße zwischen den Regimekräften und den gegnerischen bewaffneten Gruppen. Mit der Unterstützung der Volksmassen für die Gruppen, die am 7. Dezember in die Hauptstadt Damaskus eindrangen, verlor das Regime hier und in vielen anderen Regionen vollständig die Kontrolle und brach zusammen. Gestern, als die 61-jährige Herrschaft der Baath-Partei im Land zu Ende ging, floh Regimechef Bashar al-Assad aus der Hauptstadt.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat gesagt, nach 14 Jahren brutalen Krieges und dem Ende des diktatorischen Regimes bietet sich dem syrischen Volk eine historische Chance, eine stabile und friedliche Zukunft aufzubauen. Guterres gab nach dem Sturz des Baath-Regimes in Syrien eine schriftliche Erklärung ab. Guterres betonte, dass die Syrer die Zukunft Syriens selbst bestimmen sollten und dass der UN-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen, weiterhin Unterstützung in dieser Richtung leisten werde. Guterres wies darauf hin, dass noch viel zu tun sei, um einen geordneten politischen Übergang zu gewährleisten und sagte, in dieser heiklen Zeit wiederhole ich meinen Aufruf zur Ruhe, Gewaltlosigkeit und dem Schutz der Rechte aller Syrer ohne Diskriminierung. Guterres betonte, dass die konsularischen und diplomatischen Einrichtungen und ihr Personal im Einklang mit dem Völkerrecht geschützt werden müssen. Der UN-Generalsekretär betonte, dass die Vereinten Nationen die Syrer beim Aufbau eines Landes unterstützen werden, in dem Versöhnung, Gerechtigkeit, Freiheit und Wohlstand für alle möglich sind und dass dies der Weg zu einem nachhaltigen Frieden in Syrien ist. Am 27. November verschärften sich in Syrien die Zusammenstöße zwischen Regimekräften und gegnerischen bewaffneten Gruppen.
Russland hat dem gestürzten syrischen Staatschef Bashar al-Assad und seiner Familie Asyl gewährt. In einer schriftlichen Erklärung des russischen Außenministeriums wurden die jüngsten Entwicklungen in Syrien bewertet. Darin hieß es, die Lage in Syrien sei dramatisch und besorgniserregend und es seien Verhandlungen zwischen Assad und den am bewaffneten Konflikt beteiligten Kräften geführt worden. Als Ergebnis der Verhandlungen beschloss Assad, sein Amt niederzulegen und verließ das Land mit der Anweisung, die Macht friedlich zu übergeben. Russland hat an diesen Verhandlungen nicht teilgenommen. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS meldet, wurden Assad und seiner Familie aus humanitären Gründen Asyl in Russland gewährt und trafen in Moskau ein. Am 27. November verschärften sich die Zusammenstöße zwischen den Streitkräften des Regimes und den gegnerischen bewaffneten Gruppen in Syrien.
Die USA haben erklärt, dass sie in Bezug auf die Entwicklungen in Syrien voll und ganz mit Türkei zusammenarbeiten werden, was sich konstruktiv auswirken werde. Ein hochrangiger US-Beamter, der nicht namentlich genannt werden wollte, äußerte sich gegenüber Journalisten. Mit Blick auf die Entwicklungen in Syrien erklärte der Beamte, dass das Hauptaugenmerk derzeit auf einem neuen Syrien und einer Abkehr vom Assad-Regime liege. Er wies auch darauf hin, dass sich alle intensiv für ein besseres Syrien einsetzen sollten. Türkei und USA seien in diesem Prozess voll engagiert. In diesem Zusammenhang soll der US-Beamte hätten US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, CIA-Direktor Bill Burns und US-Außenminister Antony Blinken mit ihren türkischen Amtskollegen gesprochen. In Bezug auf die Beziehungen zwischen den USA und Hayat Tahrir al-Sham sagte der Beamte, es sei klar, dass die Gruppe eine wichtige Rolle beim Übergang in Syrien spielen werde. Der US-Beamte erklärte, dass die Beziehungen der USA zu HTS angemessen sein würden, wobei US-Interessen Vorrang haben würden. Es sei wichtig, wie die Rhetorik der HTS-Vertreter in die Praxis umgesetzt werde.
Das US-Verteidigungsministerium hat angekündigt, dass es seine militärische Präsenz in Ostsyrien aufrechterhalten wird. Der stellvertretende US-Verteidigungsminister für den Nahen Osten, Daniel Shapiro, erklärte, dass die USA ihre Militärpräsenz in Ostsyrien aufrechterhalten werden, um das Wiedererstarken der Terrororganisation Daesh zu verhindern. In einer Erklärung auf der Sicherheitskonferenz Manama Dialog sagte Shapiro, wir werden unsere Präsenz in Ostsyrien aufrechterhalten, aber nur um die dauerhafte Niederlage von Daesh sicherzustellen. Am 27. November verschärften sich die Zusammenstöße zwischen Regimekräften und gegnerischen bewaffneten Gruppen in Syrien mit der Unterstützung der Volksmassen. Für die Gruppen, die am 7. Dezember in die Hauptstadt Damaskus eindrangen, verlor das Regime hier und in vielen anderen Regionen vollständig die Kontrolle und brach zusammen.
Meine Damen und Herren, Sie hörten in den Nachrichten.
Türkische Presseschau.
Habertürk, Cevdet Yılmaz, freiwillige Rückkehr nach Syrien wird sichergestellt. Vizestaatspräsident Cevdet Yılmaz habe gesagt, dass mit der raschen Schaffung der notwendigen Bedingungen für die syrischen Bürger, um in ihrem Land in Frieden zu leben, auch die sichere und freiwillige Rückkehr gewährleistet sein wird. Yeni Şafak, Millionen von Syrer können in ihr Land zurückkehren. Außenminister Hakan Fidan habe gesagt, dass Millionen von Syrer, die ihr Land verlassen mussten, nun in ihr Land zurückkehren können. Es ist Zeit für Einheit und den Wiederaufbau des Landes, habe Fidan weiter gesagt. Star, Fidan, PKK-Ableger ist keine legitime Partei in Syrien. Außenminister Hakan Fidan habe in Katar eine Erklärung zu den Entwicklungen in Syrien abgegeben. Jede PKK-Erweiterung kann nicht als legitime Partei in Syrien betrachtet werden und kann keine Partei sein, mit der man verhandeln kann, sagte Minister Fidan weiter. Vatan, Syrer feiern den Sturz von Assad. Die in Türkei lebenden Syrer hätten nach dem Sturz des Regimes von Bashar al-Assad erfreut gezeigt. Sie haben erklärt, dass sie in ihr Länder zurückkehren werden und dankten Türkei für seine Gastfreundschaft. Sabah, das Wirtschaftsprogramm von Türkei ist verlässlich. Die leitende Ökonomin der Weltbank Sibel Kulaksız habe betont, dass Türkei in allen Bereichen der Wirtschaft ein starkes Land sei. Kulaksız habe erklärt, der Anstieg der Projektgenehmigung der Weltbank für Türkei sei ein Zeichen für das wachsende Vertrauen in die Wirtschaftspolitik. Meine Damen und Herren, Sie hatten die türkische Presseschau.
Yaktın, sönmedi hala. Kimseyi sevemiyorum. Beni sana kattın, belli değil mi? Sebebi bilemiyorum. Aklımda bir tek sen varsın. Ben senden istediğimi kimseye demiyorum. Yormadan, sormadan seveceğim seni sadem. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç telin olmadan ya buna var mı müsaaden? Yormadan, sormadan seveceğim seni sadem. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç sormadan, yorulmadan olmadan seni bekleyeceğim zaten. Dilime düşen birkaç saç telin olmadan ya buna var mı müsaaden? Saç derin olmadan ya buna var mı müsaade? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç derin olmadan ya buna var mı müsaade? Sana olan aşkım hep akan bir su. Sen de benim gibi misin söyle. Aklımda senden başka hiçbir şey yok bugünlerde. Sadece senin aşkın avutur beni. Unutturur bana bütün dertlerimi. Şefkatli kollarınla sar beni bu gece. İstediğim aslında çok değil. İstediğim aslında çok değil. İstedim dünyada sadece sana ait olmak. Aşk denen duyguyu yeniden keşfettim. Sadece senin olmak istedim. Sadece senin olmak istedim. Bana bu gece yanı başında olmak istedim. Rüyalarında olmak yetmez bu gece. Yatağımda olmak istedim. Yatağımda olmak istedim.
Tagesordnung Energie.
Die syrischen Oppositionskräfte haben nach etwa 8 Jahren wieder mit dem Vormarsch begonnen. Zuerst wurde Aleppo vom Regime eingenommen, dann eroberten die Oppositionskräfte Tal Rifat, das von der Terrororganisation PKK-PYD kontrolliert wurde. Sarakib und Hama, wo sich die wichtigen syrischen Autobahnen M4 und M5 kreuzten, gerieten ebenfalls unter die Kontrolle der Oppositionellen. Regimekräfte und PKK-YPG mussten sich in vielen Regionen widerstandslos zurückziehen. Einige Gebiete wurden unter heftigen Gefechten von der Opposition eingenommen. Der Vormarsch der Oppositionellen brachte die Situation der Erdöl- und Erdgasvorkommen in Syrien auf die Tagesordnung, die die wichtigste Einnahmequelle für die Terrororganisation PKK-YPG darstellen. Internationalen Berichten zufolge werden die syrischen Erdölreserven auf 2,5 Milliarden Barrel geschätzt. Vor dem Bürgerkrieg förderte das Land jährlich durchschnittlich 9 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Obwohl diese Menge nicht sehr hoch war, reichte sie in der Zeit vor dem Bürgerkrieg aus, um den Bedarf Syriens zu decken. Der größte Teil der Energieressourcen und die Produktionskapazitäten, die das Regime in Damaskus vor dem Bürgerkrieg im Land besaß, fiel zwischen 2013 und 2015 in die Hände der Terrororganisation Daesh. Daesh nahm die Städte Raqqa, Homs und Haseke sowie Deir ez-Zor unter seine Kontrolle, wo sich die größten Erdöl- und Erdgasvorkommen und Wälder Syriens befinden. Im Jahr 2016 besetzte die von den USA unterstützte Terrororganisation PKK-YPG den größten Teil der Energiefelder. Laut dem von der Denkfabrik SETA erstellten Bericht »Der Krieg in Syrien um die Energiequellen« ist das Al-Omar-Feld im Osten des Euphrats, das von der Terrororganisation PKK-YPG besetzt ist, das größte Energiefeld des Landes. Es wird geschätzt, dass die Terrororganisation in dem Ölfeld in der Stadt Deir ez-Zor durchschnittlich 80.000 Barrel Öl pro Tag fördert. Darüber hinaus sind mehr als 10 Ölfelder wie Jafra, Arfa, Wart, Tanak, Kewabi, Kahar, Shueyat in Deir ez-Zor ebenfalls von der PKK-YPG besetzt. Es wird geschätzt, dass allein die Ölfelder dieser Region 30% der gesamten Energieressourcen des Landes ausmachen. Demselben Bericht zufolge kontrolliert die Terrororganisation PKK-YPG fast 3/4 der Energieressourcen des Landes. Schätzungen zufolge erzielt die PKK-YPG, die von der US-Regierung unterstützt wird, mit diesen Feldern jährliche Öleinnahmen von rund 1,1 Milliarde Dollar. Die Terrororganisation PKK-YPG und das Regime kontrollieren gemeinsam die Ölquellen in Haseke. Aus rund 350 kleinen Bohrlöchern in den Feldern Rumeylan, Suveydiye und Karacuk, wo die Ölproduktion weiterläuft, werden täglich etwa 30 bis 35.000 Barrel Öl gefördert. Die Terrororganisation hält auch Conoco, die größte Erdgasanlage Syriens, besetzt. Es wird geschätzt, dass in dieser Region jährlich etwa 1,4 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert werden. Es ist nicht bekannt, ob sich die Opposition in Richtung Süden des Euphrats bewegen wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Terrororganisation großen Schaden erleiden wird, da die von der Opposition gehaltenen Gebiete die Zugangswege der Terrororganisation vollständig abschneiden. Auf Wiederhören.
Tagesordnung Energie.
Eskiden böyle miydim, kendimi üzer miydim, meczup gibi gezer miydim aman. Bir susup bin dert oldum, kendimi sende buldum, içmeden sarhoş oldum aman. Yüzüne gözüne baş koydum, dönersen bana haram, geceden gündüze varamam. İçime dışıma sen doldun, başkasını koyamam, gidersen de nefes alamam. Gidersen de nefes alamam. Bilmez, bilmez, bilmezler onlar. Görmez. Sen bana haram, geceden gündüze varamam. İçime dışıma sen doldun, başkasını koyamam, gidersen de nefes alamam. Gidersen de nefes alamam.
Die erste Kamera war ein Raum. Merhaba, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute machen wir eine kurze Reise in die Geschichte der Kameras und sprechen darüber, wie die erste Kamera aussah. Diese Geräte, die jetzt so klein sind, dass sie in unsere Tasche passen, füllten bei ihrem ersten Erscheinen einen riesigen Raum. Wir beginnen damit, dass die erste Kamera ein Raum war, weil... Die Grundlagen der Fotografie basieren auf einem optischen Prinzip namens Camera Obscura. Dieses Gerät, was auf Lateinisch dunkler Raum bedeutet, basierte eigentlich auf dem Prinzip, dass Licht durch ein kleines Loch in einen Raum eindringt, die Außenansicht als umgekehrtes Bild im Raum reflektiert. Im 10. Jahrhundert entwickelte der arabische Wissenschaftler Ibn al-Haytham erstmals die Verwendung der Kamera obscura, indem er sie wissenschaftlich erklärte. Dieses interessante Gerät wurde auch von Künstlern der Renaissance als Malwerkzeug verwendet. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt nur das projizierte Bild zu sehen. Es gab keine Formel, um dieses Bild dauerhaft zu machen. Im 19. Jahrhundert kam es zu revolutionären Entwicklungen in der Geschichte der Fotografie. Joseph Nicéphore Niépce ging als erster Mensch in die Geschichte ein, dem es 1826 gelang, mit Hilfe von Camera Obscura das Bild von außen dauerhaft auf eine Oberfläche zu übertragen. Dieses als erstes Foto der Welt bekannte Bild wurde aus dem Fenster von Niépces Haus aufgenommen und konnte mit einer Belichtungszeit von 8 Stunden fixiert werden. Der Erfinder erzeugte dauerhaft ein Bild auf der Metallplatte, indem er mit einer Art Beschichtungsmaterial eine lichtempfindliche Oberfläche erzeugte. Dies war jedoch ein sehr mühsamer und langwieriger Prozess. Die erste Kamera war nichts anderes als eine Camera Obscura, die tatsächlich die Größe eines Raumes hatte. Dieses große Gerät, das Licht einlässt und das Bild reflektiert, ist die grundlegendste Form der Fotografie. Im Laufe der Zeit wurde Niépces Arbeit vom französischen Erfinder Louis Daguerre verbessert. Und 1839 wurde eine praktischere Methode der Fotografie namens Daguerre Typographie entwickelt. Dies war ein Wendepunkt in der Geschichte der Fotografie und diese riesigen Räume begannen, sich in tragbare Geräte zu verwandeln. Die Reise der Kameras von diesen Anfängen bis heute hat sowohl die Entwicklung der Technologie als auch die Art und Weise, wie Menschen die Welt wahrnehmen, radikal verändert. Heutzutage können wir mit Geräten, die so klein sind wie ein Mobiltelefon, tausende von Fotos in Sekundenschnelle aufnehmen. Ohne zu bedenken, dass dieser Prozess einst mit primitiven optischen Experimenten in einem riesigen Raum begann. Auf Wiederhören.
Wein.
Zor olsa da galiba dinliyorum sana. Gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Duyayım biraz. Zor olsa da galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen, çığırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın, bilirim söz dinlemem. Ah bu ben kendimi nereye koysam, saklansam bir yerlerde gizlice alsam. Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam, çekilsem sahillere hayaller kursam. Nerelere koşsam, gizlice ağlasam. Nerelerde bulsam, hayaller kursam. Ah ben kendimi nerelere koşsam, saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam, çekilsem sahillere hayaller kursam.
Es war einmal.
Willkommen zu Es war einmal. Heute haben wir für Sie ein wunderschönes Altermärchen voller Lektionen ausgewählt. Sie hören Irrestu. Dort, wo der sumerische Berg die Sonne berührt, lebte am Ufer des Milchsees ein kleiner Junge. Er war von kleiner Statur, sein Gesicht war rundlich und seine Augen leuchteten wie Sterne. Nie weinte er. Eines Tages kam Akkan auf seinem Pferd zum Milchsee geritten. Wie kommt es, dass Blumen singen können, dachte sich Akkan, als er vom Pferd abstieg und den Kopf der Pfingstrosen mit dem Stiel seiner Peitsche öffnete, sah er dort einen kleinen Jungen mit einem runden Gesicht. Der kleine Junge saß auf dem Baumstamm und spielte auf seiner Flöte. »Wie heißt du, mein Kind?« »Mein Name ist Irrestu.« »Wer sind deine Eltern?« »Mein Vater ist der Berg Sumer, meine Mutter ist der milchige weiße See.« »Woher weißt du das?« fragte er. »Der Berg ernährt mich mit Beeren, und der See tränkt mich mit seinem Wasser.« Akkan gefiel die Antwort des Kindes. »Willst du mein Kind werden? Ich werde dich in Seide kleiden, dich mit Früchten und Nüssen nähren und dich auf einen schönen, schnellen Pferd reiten lassen.« Irrestu wehrte sich nicht, stieg auf das Pferd, hielt sich an Akkan fest und sie ritten los. Als sie zu Hause ankamen, änderte sich das Verhalten des Khans. Er ließ den Jungen auf die Waren und das Vieh aufpassen. Irrestu hütete Tag und Nacht das Hab und Gut. Fror an den kalten Wintertagen und wurde nass an den Frühlingstagen. Die Kälte des Windes drang in ihn ein. Seine Schuhe klebten an seinen Füßen und seine Kleider an seinen Schultern vom Austrocknen. Tränen liefen ihm über die Wangen. Aus seinem Mund kamen Klagelieder. Einmal schlief Irrestu auf der grünen Wiese ein. In seinem Traum kam ein weißköpfiger, faltriger alter Mann zu sehen. »Als du, mein Sohn, alleine auf dem Land lebtest, liefen keine Tränen dir über die Wangen. Und du sangst kein Klagelied. Warum stöhnst du in deinem Schlaf vor Kummer?« fragte er. »Meine Füße sind voller Blasen, meine Arme sind schwach. Ich habe kein Essen im Magen. Ich habe keine Kraft mehr.
weil ich Tag und Nacht mit den Kühen unterwegs bin. Der alte Mann klopfte auf seinen Stock und strich sich über den Bart. Er blitzte mit den Augen und sprach, »Du, mein Sohn, wenn du die Kühe zum Schlafen bringen willst, sag Bib, dann bleiben sie dort liegen. Wenn du sie dann wieder weiden lassen willst, sag Tap Talan. Und sie fangen an zu grasen.« Iristur hob den Kopf und öffnete die Augen. Da war nichts als die Sonne am blauen Himmel zu sehen. So schloss er die Augen wieder. Als die Kühe verstreut vor sich hermuten, sagte Iristur Bip. Alle Kühe erstarrten schlagartig. Die Trauer des Jungen nahm ab. Die Kühe legten sich hin, ohne zu mühen oder wiederzukäuen. Aber weil die Kühe von Iristur froren und nicht lange genug weideten, wurden die Tiere schwach. Als Akkan diese Situation bemerkte, sagte er, »Fauler Bengel, du weißt nicht, wie man die Kühe weiden lässt.« Von diesem Tag an blieb Iristur wach und kochte Tag und Nacht 60 Fässer von Akkans Weizenmischung. Die Arme des Jungen wurden schwach. Akkan hatte 2 Kinder. Sein Sohn konnte nicht sprechen und nicht laufen, bis er 8 war. Er rollte nur. Er hatte ein rundes Gesicht und einen schlechten Gang. Seine Tochter indessen sah aus wie ein Eichhörnchen. Wenn sie wütend wurde, wurde sie zu einem Teufelchen. Einmal stritten sich das Mädchen und sein Bruder um einen Knochen. Das Mädchen kratzte seinen Bruder immer wieder. Als Iristur Bip rief, blieben die Hände des Mädchens am Kopf seines Bruders haften. Als die Mutter dies sah, umarmte sie ihre Kinder und sagte, »Was hast du mit meinen Kindern gemacht? Ich wünschte, dass das anderen widerfahren wäre.« Sie klagte und weinte dabei. Als Iristur erneut Bip sagte, blieb die Frau von Akkan an ihren Kindern haften. In diesem Moment betrat Akkan den Raum und traute seinen Augen nicht. Er schrie und hob seine Hand, um seine Frau zu schlagen. Als Iristur erneut Bip sagte, blieb seine Hand an der Schulter seiner Frau haften. Iristur hingegen nahm seine Flöte und begann zu spielen. Die Situation der Familie konnte nicht gelöst werden. »Du verlauster Bengel! Rufe schnell die besten Schamanen herbei!« rief Akkan. Iristur ging schnell und bestellte alle Schamanen zu sich. Der älteste von ihnen sprach, »Ich werde sie mit Rauch trennen.« Er setzte sich auf einen großen Stein. Iristur sagte langsam, »Bip.« Der alte Schaman zündete ein Holzstück an, die anderen beobachteten ihn atemlos. Von diesem Platz aus blies er den Rauch des brennenden Holzes in Richtung Familie, bis das Feuer erlisch. Aber der Zustand von Akkan und seiner Familie änderte sich nicht. Als der Schamane aufstehen wollte, richtete sich der Steiner, auf dem er saß, mit ihm auf und blieb an ihm hängen. Der Schamane verlor das Gleichgewicht und fiel zu Boden. »Was ist das für ein Stein, mein Kind?« fragte er. »Ein Stein wie ein Stein, nur ein bisschen größer.« »Er wurde vom Berg gebracht,« antwortete der Junge. Der alte Schamane beugte seine Stirn und begann zu beten an. Da sagte Iristur, »Bip«, und die Stirn des Schamanen blieb am Boden haften. »Ist das dein Werk, schamloser Iristur? Ich bringe dich um,« rief Akkan. Als er Taptalian sagte, löste sich die Familie Akkans und auch die Stirn des Schamanen und er rannte davon. Der kleine Iristur näherte sich Akkan und sprach, »Du wolltest mich töten, dann töte mich.« Akkan aber zitterte, seine Frau hingegen krümmte sich auf dem Boden. Die Kinder verkrochen sich unter ihre Betten. So ging Iristur wieder zurück zu seinem See und zu seinem sumerischen Berg. Wir sind am Ende unseres Märchens angelangt. Bis meine liebe Kollegin Esra Erdon ein neues Märchen für Sie vorbereitet, sagen wir auf Wiederhören.
Es war einmal.
unutamadım seni. Bırakıp giderken bu şehirde her şeyi. Konuşamadım seni. Unuttum en büyük zalimi. Sevdiğimi. Bıraktığım yeri. Sarmış hatıralar. Çaldığım ömrü yakmış, yıkmış ah anılar. Eğer özlersen ve yol gözlersen, hiç bunlar yaşanmadı say. Çünkü ben dönmem asla yüzümden, sen bensiz günlerine yan. Eğer özlersen ve yol gözlersen, hiç bunlar yaşanmadı say. Çünkü ben dönmem asla sözümden, sen bensiz günlerine yan. Sen bensiz günlerine yan. Çaldığın ömrü yakmış, yıkmış ah anılar. Eğer özlersen ve yol gözlersen, hiç bunlar yaşanmadı say. Çünkü ben dönmem asla yüzümden, sen bensiz günlerine yan. Eğer özlersen ve yol gözlersen, hiç bunlar yaşanmadı say. Çünkü ben dönmem asla sözümden, sen bensiz günlerine yan. Sen bensiz günlerine yan. Günlerine yan.
Baş edemedim hayat, kendimi ele verdim. Sen söyle az mı çektim, gitmedi mi, kesmedi mi bu kader kedere? Hazır ve nazır, hilafsızdır, ortaksızdır. Ah yarıma razı gönül, zaman kırsın dizginini, sen de biraz ye. Ah be gönül, çeyrek gönül, ah yarıma razı gönül, zaman kırsın dizginini, sen de biraz ye. (Gülüyor) güvendeyse insan uyur, sarmaşınca huzur bulur. O yüzden güzel o sabahlar. Uyanınca yalnızsan isyan ki çığlık odur, korkusuzdur, sorgusuzdur. Yandın işte, yandın budur. Ah be gönül, çeyrek gönül, ah yarıma razı gönül. Zaman kırsın dizginini, sen de biraz gel. Ah be gönül, çeyrek gönül, ah yarıma razı gönül. Zaman kırsın dizginini, sen de biraz gel.
Mein Name dann, somit geht unsere Sendung der Stimme Türkiye zu Ende. Die Sendung wurde von Murat Gökmen moderiert. Mit dem Münze wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Yipleyer, Türkiye'nin ses radyosu.